Ja, so haben wir den heutigen Bibeltext auch schon gesungen. Jesaja 43, 1. So war jetzt eben das Lied. Und das ist doch der Abschnitt. Wir werden im Kapitel 43 so die ersten 21 Verse betrachten. Es ist sehr auffallend im Jesaja-Buch im zweiten Teil, dass Gott doch immer wieder betont durch den Propheten, dass das Heil und die Erlösung, dass es Gottes Werk ist, dass Gott es tut. Und hier stärker als an anderen Stellen wird der Mensch nicht so in der aktiven Rolle gesehen, sondern er wird als einer, der Hilfe braucht und der gerettet wird. Und diese Rettung und Heil, die tut Gott. Nicht der Mensch, sondern Gottes Erbarmen und Hilfe. Kannst du das anmachen? Ja. Und das ist doch der Abschnitt, es ist ja auch die ganze zweite Hälfte vom Jesaja-Buch kann man so umschreiben, aber gerade in diesem Abschnitt, Kapitel 43, Israel, Schöpfer, Erlöser und Beistand und Befreier, das ist unser Gott. Und so lesen wir uns auch den ersten Vers, den wir jetzt gesungen haben. Und nun so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wir werden in diesem Abschnitt diese drei Gedanken ganz stark wiederfinden, und wenn wir den Text lesen, wird uns das bestimmt auffallen, dass einige von den Bekenntnissen der Apostel, Bekenntnis meine ich jetzt Worte, die die Apostel ausgesprochen haben und in solchen bedeutenden Abschnitten wie Epheserbrief, Römerbrief, von Apostel Paulus einige Aussagen, wir werden merken, die stammen aus dem Alten Testament. Es hat Jesaja schon so formuliert. Es sind Worte, die vorher in dem Bekenntnis des Heils schon ausgesprochen wurden und dass die Aposteln, die dann so, dann auch auf dieser Grundlage oft in das Heilswerk Jesu Christi hineingenommen haben. Gott wird sich hier noch einmal zum Wort melden in diesem Abschnitt und die Menschheit noch einmal sagen, kommt, schaut und beurteilt selber, ob ich mich genug offenbart habe. Ob das, was ich tue, ein Götze machen konnte oder irgendwer anderer. Es ist doch sehr deutlich und eindeutig, dass ich es bin, der es tut. So bekennt er sich nochmal oder stellt sich nochmal selber dar und ruft die Menschen zum Glauben. Und wir werden aufgerufen, die Augen aufzutun auf das neue Gotteswunder. Das ist in diesem Abschnitt einer von den Gedanken. Es wird sehr oft im Alten Testament, so wie jetzt in dem Psalm, wie wir gelesen haben, auf die Schöpfung hingewiesen. Es wird sehr oft auf die Wunder in Ägypten, aus dem Auszug aus Ägypten hingewiesen, als die Erinnerung an die Stärke Gottes. Und hier werden wir auf ein Neues hingewiesen. Ich schaffe ein Neues, sodass es größer sein wird als das, was damals in Ägypten geschah. Das ist der Text im Schnellflug, im kurzen Überblick. Wir haben jetzt diesen Text, den wir noch einmal so von seiner Auswirkung in der Übertragung des Neuen Testaments sehen können, was das bedeutet, was das in der Grundlage des Alten Testaments, wie wir das im Neuen Testament finden, was wir hier lesen. Denn dieser Text, glaube ich, ist auch für Christen sehr bekannt. Wir wenden ihn an. Wir glauben das, dass es auch Worte sind, die an uns gerichtet sind, die damals eine Tröstung waren, ein prophetisches Wort, das sich ja lange danach erfüllen sollte. Aber dieses Bekenntnis Gottes zu seinem Volk, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, mein bist du. So lesen wir das, man sagt im Hebräischen, klingt das noch ganz anders. Das sind nur zwei kurze Worte und die bedeuten mir, du. Das heißt, du gehörst zu mir. Das sind diese Worte. Das, was da so als du bist mein, wie wir das lesen, heißt da in zwei Worten mir, du. Das heißt, du gehörst zu mir. Eine Eigentumserklärung Gottes. Was lesen wir im Neuen Testament darüber? Im Johannesevangelium ist die Verheißung, dass wer zu Jesus gehört, der wird niemals mehr verloren gehen in Ewigkeit. Das ist Johannes 10. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Das ist das Bekenntnis im Neuen Testament und wir merken, welche feste Verankerung und Grundlage das hier bei Jesaja hat. Die Stelle im Römerbrief ist auch wieder, zu wem gehören Gottes Kinder? Denn keiner von uns lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Ja, ob wir jetzt das Sterben und Leben, sicher ringen wir Menschen um Leben, aber hier sagt das Wort uns, die Zugehörigkeit zum Herrn endet damit nicht. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn, und sterben wir dem Herrn. So bekennt sich Paulus, der da weiß, was es heißt, wenn Gott sagt, du bist mein, du gehörst zu mir. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Das ist Bibelwort des Neuen Testaments. Und im 2. Korinther 5, 15, 17 ein ganz wichtiges Wort, dass bei einer Bekehrung eines Menschen nicht fehlen soll, dass man ihm das mitgibt, dass man diese Zusage Gottes sehr deutlich betont. Hier sagt der Apostel Paulus, und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selber leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. So kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Diese entscheidende Bedeutung haben diese Zusagen Gottes für ein Menschenherz, das sich bekehrt, das Jesus annimmt, das erlebt, was da eigentlich als großes Geheimnis geschieht, dass Gott sagt, ich habe dich gerufen bei deinem Namen und du gehörst zu mir. Und da ist der Mensch gar nicht so aktiv. Das sind alles Handlungen und Wege und Taten Gottes. Wir kommen jetzt zu dem Vers 2 und 4. Und hier haben wir eine Verheißung, die war direkt wieder gerichtet an die Zukunft, an einen beschwerlichen Weg eines Kriegsgefangenen, der nach Hause geht, soweit die Füße tragen. Das ist so der beschwerliche Weg. Und hier verspricht Gott folgende Worte, dass er sagt, wenn du durch Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durch Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden. Und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Erretter. Ich habe Ägypten hingegeben als Lösegeld für dich, Kusch und Saba an deiner Stelle. Ja, wir werden dieses Wort natürlich nicht allgegenwärtig und immer anwenden können, auch uns geschehen im Leben. Unfälle, uns geschehen Hindernisse, die uns schaden. Hier ist die Zusage Gottes für Hilfe in schwierigen Lagen, für uns Menschen unüberwindbare Hindernisse. Hier erinnert er nochmal durch die Wasser gehen, glaube ich schon, dass er die Bilder aus der Rettung aus Ägypten nimmt. So auch Feuer. Das hat Daniel erlebt, dass Gott kann das tun. Aber genauso wie die gebetet haben, die haben sich da nicht auf dieses Wort berufen, sondern gesagt, der Gott, dem wir dienen, der kann das tun. Ob er das tut oder nicht, das wissen wir nicht. Und somit ist das für das gläubige Herz immer eine Verheißung, aber auch immer ein Schritt des Vertrauens. Werden Christen immer bewahrt? In welcher Hinsicht? Dass sie in Gottes Hand bleiben, ja. Dass sie in dem Heil Gottes bleiben, ja. Von der Erfahrung der Hindernisse, da hat, glaube ich, unser Herr Jesus uns ein sehr gutes Beispiel vorgelebt, dass er sagt, auch wenn es geschrieben steht, dann steht aber auch noch geschrieben, wenn es geschrieben steht, dass du wirst dich mit deinem Fuß an kein Hindernis stoßen. Und das hat Satan genutzt und gesagt, und dann kannst du ja auch springen von dieser Höhe. Und dann hat Jesus gesagt, es steht aber auch geschrieben, du sollst Gott, deinem Herrn, nicht versuchen. Und somit verstehen wir wollen verstehen, wir lernen zu verstehen, was damit gemeint ist, aber die Verheißung Gottes, die steht, ich werde dich durch die Hindernisse auf meinem Weg, den ich dich führe, da werde ich dir helfen. Ich habe dich als Ägypten als Lösegeld gegeben. Das ist so ein Wort, glaube ich, das hier vielleicht, ich habe mir das so vorgestellt, da sind irgendwo Hintergrundinformationen, wie Gott hier ein bisschen uns einen Einblick gibt, wie er das Herz dieses Kyros bewegt hat, etwas zu tun, was so öffentlich vielleicht gar nicht sichtbar war. Vielleicht waren das die Erfolge in Ägypten, dass sie da so ein mächtiges Land zu der Zeit, ein großes Land, mit so einer Leichtigkeit erobert haben. Vielleicht hat das sein Herz so bewegt, Israel nach Hause zu lassen. Hier steht nur, dass Gott gesagt hat, ich werde als Lösegeld das geben. Aber wir kennen ja das Wort vom Lösegeld im Neuen Testament. Das war viel teurer, Geschwister. Er hat seinen Sohn gegeben als Lösegeld für uns. Und somit, das ist immer so, wo wir bei allen Fragen, die offen bleiben im Leben und auch all diese Fragen, die mit der Ungerechtigkeit in dieser Welt und da läuft doch was schief und so diese Vorwürfe, die an Gott kommen. Ich weiß, dass wir haben nicht genug Argumente, Menschen davon zu überzeugen. Aber mir ist es doch wichtig, dass wenigstens gläubige Menschen bei diesen Fragen für sich selber den Ort wissen, wo sie hingehen, damit das nicht eine Anfechtung wird seines Herzens, eines gläubigen Herzens. Und das ist das Kreuz von Golgatha. Der Gott, der sich selber gibt und das Leid erträgt und in das Leid hineingeht, der braucht sich vor uns nicht verantworten. Der ist alles das höchste Lösegeld gezahlt worden. Hier wird das so mit Ägypten verbunden und wir haben da später noch eine Stelle, die das ja so ähnlich nochmal erwähnt. Verse 5 und 7. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich will deinen Samen von Osten herführen und dich vom Westen her sammeln. Ich will zum Norden sagen, gib heraus, und zum Süden, halte nicht zurück. Bringe meine Söhne aus der Ferne herbei und meine Töchter vom Ende der Welt. Einem jeden, der mit meinem Namen genannt ist, und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich gebildet und gemacht habe. Schwester, wir haben hier einmal die hohe Berufung, ein Gotteskind zu sein. Ich habe dich dazu geschaffen und gemacht und gerufen und genannt, damit du meinem Namen Ehre bringst. Aber auch das andere. Hier, glaube ich, spannt Jesaja wieder eine ganze Zeit mit hinein, weil das sehen wir einfach geografisch, dass es nicht nur der Osten war, der sein Volk freigeben sollte als babylonisches Reich, sondern er sagt hier die alle Himmelsrichtungen. Und hier spricht die prophetisch in die neue Zeit hinein, in die Zeit, die wir schon Augenzeugen sind davon und die sich letztendlich erfüllen wird in dem Kommen des Messias. Denn immer noch, so sagen das die Bibelforscher, die da sich viel mit beschäftigen, dass die Sammlung Israels zurzeit unter Gottes Führung und Weisung geschieht, aber es ist immer noch eine Sammlung im Unglauben. Es ist noch nicht die Sammlung im Glauben. Die Menschen machen das nicht aus Glaubensüberzeugungen. Und das sagen uns ja auch oft die Leute, die dahin gezogen sind, so mit den Menschen, die aus Russland dahin gezogen sind, die sagen einfach, wir wollen hier leben, uns geht das hier gut, das ist mal endlich ein Ort, wo wir Sicherheit empfinden, wo wir nicht immer beschimpft werden, wo über uns nicht immer nur verspottet werden. Hier wollen wir leben, hier ist uns das gut. Aber es ist nicht eine Glaubensüberzeugung. Aber es ist Gottes Weg. Und hier spricht er davon gerade und sagt, dieses prophetische Wort betrifft eine lange Zeit im Voraus. Es war nicht nur die babylonische Rückkehr. Gib her, Norden, meine Söhne von der Ferne, von allen Enden der Welt. Und das ist gerade, was wir weiter lesen werden, das Neue. Geschwister, wir sollen unsere Augen aufmachen für dieses Wunder Gottes. In unserer Zeit geschieht das große Wunder, dass Israel wieder eine Sprache hat, eine Sprache, die David gesprochen hat. Das ist, man sagt, das ist eins von den Weltwundern, eine Sprache, die ausgestorben war, die keiner mehr sprach. Die ist wiederbelebt worden, althebräisch. Es ist ein Wunder, dass das Volk nicht verloren gegangen ist, dass 2000 Jahre kein Staat hatte, keine gemeinsame Kultur, keinen gemeinsamen Ort, sondern zerstreut in der ganzen Welt und geblieben. Es sammelt sich und das ist ein Wunder Gottes, dass wir sagen müssen, Gott bekennt sich hier, er offenbart sich hier, er will, dass wir solche Wunder nicht übersehen und nennt sie dann auch Wunder des Neuen. Wir lesen uns die Verse 9. Und hier kommt die Selbstoffenbarung Gottes noch einmal, dass er sagt, alle Heidenvölker mögen zusammenkommen und dann die Nationen sich vereinigen. Wer unter ihnen kann dieses verkündigen und uns Früheres hören lassen? Lasst sie ihre Zeugen stellen und sich rechtfertigen. Dann wird man es hören und sagen, es ist wahr. Und so stelle ich mir vor, diese Worte, die jetzt vielleicht von Menschen überhört werden und auch, dass Menschen sagen, diese Gottesoffenbarungen und diese Beweise sind mir nicht genug. Ich glaube, das werden aber wahrscheinlich Anklageworte sein in dem ewigen Gericht. Dass das noch einmal vorgeholt wird und gesagt, es war genug offenbart. Es war genug sichtbar geworden von, ja, sagt hier, es gibt keinen Retter außer den Herrn. Vers 11 und Vers 13, keiner wird sie aus meiner Hand reißen. Auch hier sehen wir wieder die Parallelen zu dem Neuen Testament von den Aussagen und den Bekenntnissen der Apostel, aber auch von dem neuen Weg, von dem er hier spricht. Vers 11. Alle Heidenvölker sollten kommen. Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr erkennt und mir glaubt und einsieht, dass ich es bin. Vor mir ist kein Gott gebildet worden und nach mir wird es keinen geben. Ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter. Wir kennen diese Worte aus dem Neuen Testament. Es gibt keinen anderen Namen. Apostelgeschichte. Das Bekenntnis der Apostel. Und es ist den Menschen kein anderer Name gegeben, durch den sie können errettet werden, außer den Namen Jesus. Wir merken, diese Worte waren schon früher ausgesprochen. Es ist alles prophetisch schon vorbereitet und sie haben mit großer Gewissheit und Sicherheit durch den Heiligen Geist diese Worte im neutestamentlichen Text erwähnt. Johannes 14,6: Wer ist der Weg? Es gibt keinen Weg, der zum Vater führt, außer durch mich, sagt Jesus. Es ist keiner, der aus meiner Hand reist, lesen wir sowohl im Neuen Testament als auch hier. Ja, von jeher bin ich derselbe und niemand kann aus meiner Hand erretten. Ich wirke, wer will es abwenden? So bekennt sich Gott und spricht hier Vollbrachtes. Wer will sagen, es ist nicht so gewesen? Wer will es rückgängig machen, was Gott sagt? Und deswegen finde ich das Wort am Kreuz, das Jesus aussprach, als er sagte, es ist vollbracht. Warum hat das so eine Bedeutung? Wenn wir diese Worte im Jesaja-Buch lesen, und dass Gott sagt, wenn ich was tue, wer kann es rückgängig machen? Wer kann es ungeschehen machen? Wer kann das bewirken, dass das, was ich gemacht habe, nicht mehr gilt? Kann keiner. Und deswegen ist so ein Wort, es ist vollbracht, bekommt dann so ein Licht, bekommt so ein Gewicht. Und so sind wir Zeugen davon. Es gibt etwas Sichtbares, was Gott tut. Und das in unseren Tagen mit dem Rufen seiner Töchter und Söhne von allen Enden der Welt. Und wir sind Zeugen davon, dass es Wahrheit ist. Das ist ein Gottesbeweis, dass er hier wieder die Völker ruft und sagt, kommt, sammelt euch, ich will euch Fragen stellen und ihr sollt antworten. Und bei einer ehrlichen Antwort wird die Antwort mit der Gottes erwartende Antwort auch übereinstimmen. Gott hat das Heil vollführt. Er hat es vollendet, er hat es gewirkt, er hat es geschaffen. Wir haben einen etwas komplizierten Text in Vers 14 und jetzt sind wir bei den Flüchtlingen. So spricht der Herr, euer Erlöser, der Heilige Israels. Um euretwillen habe ich nach Babel geschickt und habe sie alle als Flüchtlinge hinuntergejagt, auch die Galdäer in den Schiffen ihrer Jubelrufe. Ich, der Herr, ich bin euer Heiliger, der Schöpfer Israels, euer König. Es gibt unterschiedliche Übersetzungen von diesem Satz. Aber wenn wir bei dieser Übersetzung bleiben, dann kann das etwas zu tun haben mit dem ja auch für uns wieder Hintergrundinformationen, die wir nicht haben, dass auch etwas geschehen ist, was das Herz von dem Kyros bewegt hatte, sein Volk zu lassen. Weil hier spricht Gott schon über den Untergang dieses Reiches, das jetzt im Moment ja erstmal im Begriff ist, Israel in die Gefangenschaft zu führen, in die Gefangenschaft zu halten und dann irgendwas nach Hause zu lassen. Und dann wird auch schon der Untergang der Chaldäer hier vorausgesagt, was ja dann auch kam. Schon bei der Lebzeit dieses Königs, der Israel entlassen hat aus der Gefangenschaft, ist dieses Reich zerbrochen. Erst hatten sie Erfolge in Ägypten, das war die Beute als Lösegeld und dann wahrscheinlich die Angst, einige Niederlagen. Vielleicht sind das so die Sachen gewesen, die sein Herz bewegt hat. Aber darüber haben wir jetzt nicht viel Information. So spricht der Herr, das ist jetzt Vers 16, der einen Weg im Meer band und einen Pfad in mächtigen Wassern, der Streitwagen und Rosse ausziehen lässt, Heer und Macht, da liegen sie miteinander, stehen nicht mehr auf, sie sind erloschen, wie ein Docht verglommen. Es ist wahrscheinlich das Bild und die Erinnerung dann wieder an den Gott, der die Wunder tat früher bei dem Auszug aus Ägypten. Und weil sofort darauf kommt dieses Wort an das Neue, das ihr hier ermutigt werden zu sehen und was auch wir sehen sollen. Als er das Bild von Ägypten gebraucht hat, wie sie mit dem Heer ohnmächtig sind, dieses Sklavenvolk, das jetzt ohne Gewehre ist, ohne Selbstschutz, ausgeliefert, das Heer ist vernichtet. Es war ein großes Werk, es wird immer wieder darauf erinnert. Aber hier sagt Gott, gedenket nicht mehr an das Frühere und achtet nicht auf das Vergangene. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sproßt es hervor, solltet ihr es nicht wissen? Ich will einen Weg in der Wüste breiten und Ströme in der Einöde. Die Tiere des Feldes werden mich preisen, die Schakale und Strauße, weil ich Wasser gegeben habe in der Wüste und Ströme in der Einöde, um mein Volk zu tränken, mein Auserwähltes. Es war ja vor ein paar Jahren die Jahreslosung. Siehe, ich wirke Neues. Und dieses Neue ist hier gerade das, was Gott später tun wird mit der Sammlung seines Volkes aus der ganzen Welt. Er sagt, das wird ein größeres Wunder sein, als das damals in Ägypten war. So zumindest hat Jeremia das auch im 23. Kapitel nochmal wörtlich zusammengefasst. Darum siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da wird man nicht mehr sagen, so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israel aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der den Samen des Hauses Israel aus dem Land des Nordens herbeigeführt hat und wiedergebracht hat und aus allen Ländern, wohin ich sie versprengt habe, und sie sollen wohnen in ihrem Land. Und er sagt, dieses Neue, das, was geschieht, ist größer als was damals geschah. Das ist so dann aber auch wichtig, dass wir als Zeugen dieses Neuen sowas nicht übersehen, das nicht zu gering achten und auch nicht so blind werden für Gottes Wunder, für Gottes Wege. So wie wir jetzt und heute hier uns über das Wunder der Heilung freuen, der Besserung von Caroline. Lass uns das so benennen. Lass uns dafür danken. Uns darüber freuen, dass wir Wunder erleben dürfen, dass Gott das tut. Und weil er es tun möchte, weil er es tut, weil er Gott ist, der sowas tut. Und er ruft die Völker ja. Und sie sollen Stellung nehmen dazu. Und sie sollen nicht wir als gläubige Menschen, wir sollen das nicht übersehen. Das Volk, das ich mir gebildet habe, damit sie meinen Ruhm verkündigen. Hier haben wir die Berufung des gläubigen Menschen sehr, sehr eng zusammengefasst, aber sehr genau. Und ich glaube, diese Verse, die helfen uns immer wieder zu Korrektur im Leben. Weil ich glaube, wir haben eine große Herausforderung. Zum Beispiel, wir haben gute Traditionen, wir haben gutes Benehmen, Verhalten lernen, wir sind alles gute Sachen. Nur die können uns einfach zum Verhängnis werden. Deswegen, Willi, freute ich mich so, ich glaube, ich kann auch jedes Wort, was du sagtest. Der Herr hat mir gegeben, der Herr hat getan, der Herr hat gewirkt. Und deswegen, ich weiß, das ist eine Spannung, aber wenn wir erst bei einer Trauerfeier sind und dann verwechseln wir da etwas, scheint mir so, dann fangen wir an zu reden, der Mensch hat und der Mensch hat und der Mensch hat und der Mensch hat. Und ich dachte so, der Willi sagt, es sind jetzt 7 Jahre, hat das der Herr getan. Was ist, wenn er 70 ist? Und wenn dann irgendwer erzählt, der Willi hat es alles getan. Und das ist eine Verschiebung, die sollen wir nicht zulassen. Wir sollen das so weiter nennen, so wie der Willi das gesagt hat. Das hat der Herr getan, denn das ist das Wort. Die sollen meinen Ruhm verkündigen. Und kennen wir noch diese Worte, dass Gott sagt, ich bin ein eifriger Gott, ich lasse das nicht, dass daneben noch was ist. Ich weiß, es ist spannend, es ist immer eine Herausforderung, da in den Weg zu halten. Aber gerade das ist ja auch die Stärke des Wortes Gottes. Das holt uns immer wieder zurück. Deswegen, wenn es gibt ja echte Ängste, Geschwister, aber wenn wir mal so wirklich ein Satz aus dem tiefsten Herzen kommt, ich weiß nicht, ob es reicht, das hört sich demütig an. Aber es ist wenig Ehre für Jesus. Wir sollen doch mal auch wagen zu sagen, Jesus kann. Er hat genug. Es ist genug bei ihm. Ich weiß nicht, ob es reicht. Hört sich doch so an, so wenn ich jetzt nicht gläubig wäre, würde ich denken, die Menschen retten sich selber. Da ist kein Raum für Gott. Oder sehr wenig, kaum. Lass uns das sprachlich auch immer wieder daran erinnern. Das Volk, das ich mir gebildet habe, sagt Gott, das ich geschaffen habe. Und das ist Jesaja in der zweiten Hälfte. Hier ist der Mensch ziemlich passiv. Hier wird der einer, hier ist der so, wie er wirklich ist, Geschwister. Wenn das nicht so wäre, dann würde Jesus doch nicht kommen müssen. Aber wir sind wirklich nicht in der Lage, uns zu retten. Wir brauchen seine Gnade, seine Hilfe, sein Heil. Und das spricht er hier zu, das gibt er uns hier. Wir merken, die Aposteln haben aus dem Alten Testament durch den Heiligen Geist Worte geschöpft in ihrem Bekenntnis, das schon früher Gott durch die Propheten gegeben hat. Und wir wollen unsere Augen offen halten, Gottes Wunder zu sehen und seine Zeugen sein. Amen.